Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Der gärende Alkohol beginnt dann zu faseln und so entsteht Heilbeerfasel oder Heilbeerfusel. Und wenn dann der Alkohol, der Heilbeerkugel, der gärende Heilbeerkugel.
Es geht um Alkohol. Willkommen zur Juli-Ausgabe der 2025er Flaschen mit Christoph Raffelt.
Und Holger Klein.
Und wir fangen an, vermutlich mit dem Schäumchen, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Bül, was heißt denn eigentlich hoch drei auf Französisch?
Hoch drei, das weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt.
Ich schreibe Schaumwein. Ja. Zack. So, dann wollen wir mal die Bude unter Wasser setzen.
Hoch geht drei, nicht. Meine Güte. Drei. Ist das dann Ocaré oder wie? Ocaré trois? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja Franzosen unter unseren HörerInnen, die jetzt gerade auch im Chat sind. Aber ich
ist
bin da
der
überfragt.
Franzmann anwesend?
Also nennen wir ihn Bül trois Brut Zéro vom Weingut Claude Breuilly. Und da habe ich mich besonders auch drauf gefreut,
okay.
Weil das an einem Teil der Loire liegt, der weitgehend unbekannt ist.
Die Loire Résumé Antique Gruyère.
Also die Loire, fangen wir mal ganz von vorne an. Mhm. Die Loire ist der längste Fluss in Frankreich, hat über 1000 Kilometer. Mhm. Und die Quelle der Loire liegt in der Auvergne. Mhm. So auf der Höhe von Valence. Valence ist dann schon an der Rhone. Und die fließt dann zeitweise in entgegengesetzter Richtung zur Rhone, aber parallel zur Rhone.
Ach so, ich dachte in ihrer eigenen also rückwärts.
Okay. Rückwärts.
Das ja, die super. Spree macht das gelegentlich, also da.
Ah, okay. Ja. Also die Quelle, die wenn man gerade gucken will, ist der Mont d'Herbier de Jonc und das ist halt so ein bisschen so südöstlich von Clermont-Ferrand und Lyon. Also zwischen Clermont-Ferrand und Lyon, aber weiter unten eben auf der Höhe von Valence. Das ist halt im Prinzip mitten in der Auvergne. Und von da aus beginnen dann sozusagen irgendwann vier Weinbaugebiete, die am Oberlauf der Loire liegen. Das ist die Côte Rouennais, Côte du Forêt, Côte d'Auvergne und Saint-Poisson. Und wir sind heute in Saint-Poisson. Und nach diesen vier Gebieten kommt sozusagen an Weinbau an der Loire erstmal relativ wenig und dann kommen irgendwann Puy-Fumé und Sancerre.
Ah ja, das kennt man ja dann wieder. Ne?
Und
ja.
Dann kommt wieder ein Teil wenig und dann geht es aber eben fließend weiter. Touraine, Saumur, Anjou, Nantes bis zum Atlantik. Und alles, was ich jetzt zum Schluss genannt habe, ist ja bekannt.
Ja.
Aber das, was am Anfang steht, also Côte Rouennais, Côte du Forêt, Côte Auvergne und Saint-Poisson, ist weitgehend unbekannt geworden im Laufe der Zeit, was nicht immer so war. Also die vier Regionen haben so zusammen 1300 Hektar, was echt wenig ist. Ja. Saint-Poisson hat davon etwa 600.
Was ist das im Vergleich? Hast du irgendwie
im Kopf so? Ich sag mal, allein Sancerre, der Ort Sancerre hat allein 3000 Hektar.
Oh, okay.
Ja. Also das heißt, es sind vier kleine, wirklich kleine Appellationen. Und im Vergleich, also dieser Bereich Auvergne, der dazugehört, der hatte im 17. Jahrhundert geschätzt noch 45.000 Hektar. Ja. Und hat dann 150 Jahre später, also ich sag mal mit dem Beginn der Reblauskatastrophe dort, das war so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, ist das dann eben geschrumpft auf 1000. Und diese Weinbaugebiete dort, die haben sich nicht mehr erholt, ja. Seit dieser Zeit. Also es gibt einfach Weinbaugebiete in Frankreich, das Jura gehört zum Beispiel auch dazu. Das war ja auch riesig bis eben Ende des 19. Jahrhunderts. Mhm. Da haben sich dann einfach die Dinge verschoben. Also zum einen eben Reblauskatastrophe. Da haben vorher zum Beispiel die südlichen Regionen drunter gelitten, also so Languedoc, Roussillon und so weiter. Da kam das früher an, interessanterweise, mit der Reblaus. Die haben aber dann eben auch schneller umgestockt, also eben was man ja dann machen musste, eben bis man es aus hatte, eben amerikanische Unterlachsreben und dann die sozusagen die Originalreben wieder obendrauf pfropfen. Ne?
Ja, und das haben die da nicht gemacht an der Côte d'Auvergne?
Doch, später dann schon. Okay. Aber erstmal dachten die, die werden verschont, weil die Reblaus deutlich später da aufgetaucht ist, so ich glaube 20, 30 Jahre später. Und also die dachten, sie werden verschont, sind sie aber natürlich nicht. Ja, also es hat sich halt sozusagen in Wellen über ganz Frankreich und ja auch in fast alle anderen europäischen Länder begeben mit der Reblaus. Und dann kamen die also später und in der Zeit dann, wo die dann sozusagen da niederlagen, wurde der Süden dann eben wieder populär mit seinen Weinen und eben andere Regionen auch, zum Beispiel das Burgund.
Ja. Mhm. Aber jetzt hätten die natürlich von den anderen, die 40 Jahre vor ihnen zerstört worden sind, sehr gut lernen können und sehr schnell reagieren können.
Die haben dann auch reagiert, aber trotzdem mussten die ja ihre Weinberge erstmal wieder, neu pflanzen. Ne? Mhm. Und wie gesagt, sie sind halt so ein bisschen davon ausgegangen, dass der Kelch an ihnen vorübergeht, was dann eben nicht passiert ist. Ne? Und die waren dann in anderen Regionen schneller und haben dann eben Wein geliefert. Und das war sozusagen so ein bisschen der eine Grund. Der andere Grund war der immer auch der Verfügbarkeit beziehungsweise der, sagt man, Transportabilität der Weine, ja. Mhm. Also das hat sich so im Laufe der letzten 2-3 Jahrhunderte auch immer wieder geändert. Also zum Beispiel war oberhalb von Saint-Poisson eben ein Hafen, also ein Flusshafen, von dem aus die Weine Richtung Paris transportiert worden sind, zum Beispiel. Aber so richtig gut beschifft war das nicht, ja. Und dann kam irgendwann so aus dem Beaujolais und also im Beaujolais und aus dem Burgund wurde dann ein Kanal gebaut Richtung Paris. Mhm. Über den Kanal ging das natürlich viel schneller. Ja.
Dann ist kam der irgendwann extra, Eisenbahn. Extra für die Winzer gebaut worden oder?
Nee, das hatte auch noch andere Gründe. Also da sind da auch noch andere Dinge verschifft worden, Kohle und weiß ich nicht was alles. Aber so hat sich das halt immer wieder irgendwie verschoben. Mhm. Mit der Verfügbarkeit und irgendwann
war der Markt weg.
Ja, genau, irgendwann war der Markt weg und dann hat sich das, weiß ich nicht was, von 20, 25.000 Fässern, die da im Jahr verschifft wurden aus Saint-Poisson, hat sich das dann irgendwann eben auf, keine Ahnung, 5.000, 3.000 irgendwann verschlechtert sozusagen, der Binnenexport. Und dann kam eben auch Landflucht mit einher irgendwann, weil die halt nicht mehr genug verdient haben und dann sind diese Appellationen fast ausgestorben, obwohl Saint-Poisson, also das, wovon wir heute reden, im Mittelalter tatsächlich zu den drei besten Weinregionen des Landes gezählt worden ist. Also unter König Ludwig dem IX. Zum Beispiel wurden die Weine gereicht, man weiß das, es gibt ein Gedicht aus dem frühen 13. Jahrhundert, das heißt die Schlacht der Weine. Dort wurden die Weine aus Beaune genannt. Also Beaune ist ja in Burgund. Dann Saint-Emilion, also Bordeaux-Appellation. Und eben Saint-Poisson zum Beispiel. Ne? Also, ja. Und der Pariser Weinhändler André Julien, der hat 1860 so ein 600 Seiten dickes Buch über den Weinbau in Frankreich und weltweit geschrieben. Also ein irres Ding für die damalige Zeit. Heißt Topographie de tous les vignobles connus. Also der hat auch über Weinbau in Dänemark und Westfalen und Eifel und so geschrieben. Ja. Ja? Also total irre.
Alles, was man
der
über
hat
Wein
eben
weiß.
Auch, ja. Und der ist halt auch die ganze Zeit durch die Gegend gereist. Aber der hat eben auch zum Beispiel eben darüber geschrieben, dass er eben die Weine aus dieser Ecke, also aus Saint-Poisson, besonders gut fand. Mhm.
Ich gucke gerade, das ist Auvergne, wo wir gerade drüber reden, oder?
Ja, das ist so Auvergne im Prinzip, Moulin. Genau, Clermont-Ferrand, das ist dann Saint-Poisson, ist dann schon oberhalb von Clermont-Ferrand. Ne?
Okay, was ist das? Genau. Ah, Centre-Loire. Ich habe so eine Karte gefunden.
Genau,
in Centre-Loire. Okay, Centre-Loire, zwischen Orléans und Nevers. Ja. Okay. Ja.
Also nicht weit von Vichy, ne? Also Vichy,
Frankreich. Das ist ja wirklich ein winzig kleines Gebiet.
Genau, es ist ein winzig kleines Gebiet und man nennt, also diese vier Gebiete, die haben sich jetzt vor ein paar Jahren zusammengetan, ich glaube 2020 haben die sich zusammengetan, um sich zusammen einfach ein bisschen besser vermarkten zu können. Mhm. Und die haben sich sozusagen als Gruppe Loire Volcanique genannt. Mhm. Das liegt daran, dass natürlich also diese Weinbaugebiete mehr oder weniger an der Loire liegen. Also vor allen Dingen jetzt Rouennais und Côte Forêt. Saint-Poisson ist schon relativ weit entfernt. Aber die Loire kennt man halt natürlich und kann irgendwie irgendwas damit verbinden. Vulkanik, logischerweise oder nachvollziehbarerweise, weil es dort eben vulkanisches Gestein gibt, jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Sancerre oder Touraine oder Saumur oder so, da ist ja überall mehr oder weniger Kalk und im Anjou wird's dann, ist es dann wieder ein anderer Boden, also viel mehr Schiefer. Mhm. Das heißt, das ist dann für das ganze Loire-Gebiet dann schon ein Alleinstellungsmerkmal, dass die halt sehr viel Granit und Basalt teilweise auch haben.
Wenn du sagst, dass die früher, also sehr früher, die besten Weine hergestellt haben, Schaffen die das jetzt auch wieder oder haben die nachhaltig verloren?
Sie arbeiten dran, würde ich sagen. Und das können wir jetzt gleich mal probieren.
Ja.
Also das Interessante an Saint-Poisson ist, es ist sowohl Loire, sozusagen irgendwie grob gesagt Loire-Gebiet. Mhm. Der Hauptfluss dort ist der Allier.
Ja.
Allier ist zum Beispiel auch bekannt durch die Allier-Eiche. Also es gibt sehr viele Fässer in Frankreich, die aus Allier-Eiche hergestellt werden, erzeugt werden. Und hat auch dem Weißwein den Namen gegeben, oder der Rebsorte, die wir gleich probieren, die heißt nämlich Trésalier, also jenseits des Allier, komme ich aber gleich noch drauf. Aber es ist sozusagen auch nicht weit entfernt vom Beaujolais, also im Prinzip vom untersten Teil von Burgund. Und Beaujolais ist ja die Heimat des Gamay, also der Rebsorte Gamay, und die findet man eben hier auch. Und Saint-Poisson, wenn es um weiße Rebsorten geht, dann hat man Chardonnay und Trésalier. Und wenn es um rote Rebsorten geht, hat man Pinot Noir und Gamay. Also im Prinzip ist es so ein bisschen näher am Burgund als an der Loire, wenn es um die Rebsorten geht.
Hat eine schöne Farbe, dieser Schäumer. Der ist so ein bisschen rötlich, kupferstichig irgendwie.
Was daran liegt, dass er ein Blanc de Noir ist, also zwei roten Rebsorten gemacht worden ist.
Ah, ne? Ja.
Also ist zwar direkt gepresst worden,
aber ein bisschen eben, ist trotzdem reingekommen.
Genau, ein bisschen Farbe hat er halt trotzdem bekommen. Ne?
Ja.
Und als ich da war, also ich war vor 2 Jahren dort, habe die besucht, also alle 4 Weinbaugebiete besucht im April vor 2 Jahren. Und da war dieser Bulle 3 noch gar nicht auf dem Markt. Da gab es noch den Bulle 1, hieß der, glaube ich, der hatte nur 12 Monate. Weil das Weingut gibt's noch gar nicht lange. Also das Weingut gibt's im Prinzip erst seit 2020.
Okay, das heißt, wir haben wir haben die zweite Lese sozusagen in der Flasche jetzt.
Genau. Also es ist zwar ursprünglich 1880 gegründet worden, das Weingut, blieb dann bis 1990 auch irgendwie in Betrieb, also mit der ursprünglichen Besitzerfamilie, und dann ist das Ding aber geschlossen worden, weil es irgendwie keine Nachfolger gab. Ist verpachtet worden an Winzer aus Saint-Poisson. Und dann ist es eben 2018, haben das dann 2 Leute entdeckt sozusagen, die dann auch später das Weingut gegründet haben. Einer von den beiden kommt aus der Ecke ursprünglich, ist aber irgendwie nach Paris und hat in Paris sozusagen sein Geld gemacht. Und ist aber von einem der, ich sag mal, übrig gebliebenen Winzer aus Saint-Poisson dahin geführt worden und hat, und der heißt Denis Barbara. Und der hat den beiden gesagt, hör mal, schaut euch das doch mal an. Im Prinzip kann man dieses Weingut kaufen, ihr beide habt Geld. Also der eine hat, Ambrose hat irgendwie, der war irgendwie Manager bei Ampel, und William, das ist der, den ich auch also fotografiert habe, in der Ankündigung bei mir auf der Website. Mhm. Der hat irgendwie was mit Unternehmensberatungen gemacht. Ja, und dieser William kommt eben auch aus der Ecke. Und der hat dann sozusagen Blut geleckt und gedacht, okay, das ist irgendwie spannend. Der wusste natürlich so ein bisschen was über die Tradition des Weinbaus sozusagen in seiner Heimatregion. Aber es gab halt nicht mehr viele Weingüter, die wirklich vernünftigen Wein gemacht haben. Mhm. und hat gesagt, okay, lass uns das machen. Wenn das irgendwie bezahlbar ist, dann bauen wir ein neues Weingut auf und schauen, dass wir mit den 4, 5 anderen Winzern, die hier gute Arbeit machen, dass wir irgendwie das Gebiet eben wieder nach vorne bringen. Und das machen die jetzt so sozusagen peu à peu. Also die haben irgendwie einen kleinen Keller sich da zusammengebastelt. Die haben den Sohn von dem Denis Barbara, der also dort schon Weingut hat, eingestellt als Kellermeister. Mhm. Und haben dann sozusagen 2020 das Weingut eröffnet und mit dem Jahrgang 2020 dann eben begonnen.
Und das Gut heißt?
Clos de Bruy.
Ah, C2B, Clos de Bruy.
Verstehe. Besser auf den anderen beiden Flaschen, das ist sozusagen der Clos de Bruy, Le Roc und Résalier, da sieht man das ja. Mhm. Klo eben tatsächlich, weil einer der Weinberge ein Klo ist, also ein umfriedeter Weinberg.
So, jetzt aber mal hier.
Genau, jetzt mal die Nase rein.
Als ich ihn aufgemacht hatte und frisch eingeschenkt hatte, hat es nach was gerochen, aber irgendwie ist die Nase ein bisschen weg.
Ja, ist dezent, finde ich auch.
Ein bisschen sehr weg.
Es ist sehr, sehr helltönig, so sehr zitrisch.
Ja.
Und am Anfang wäre mehr Brioche, würde ich sagen, also ein bisschen mehr Patisserie drin. Das ist jetzt so ein bisschen weggegangen. Also jetzt eher so kreidig, kalkig, zitrisch.
Ja. Ne? Ja. Aber auch sehr verhalten. Ja. Gut, trinken wir es halt. Ja. Ja. Mhm. 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 Schönes Ende. Ein sehr schönes Ende hat er.
Grand fin. Ja.
Grand final. Mhm. 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 Das ist aber jetzt. Das ist anders.
Anders als üblicher Schaumwein. Mhm. Ja, schon anders. Also wir haben 70% Gamay, was eine vergleichsweise es gibt Appellationen, wo Gamay auch zu Schaumwein verarbeitet wird, aber vergleichsweise selten. Mhm. Und dann 30% Pinot Noir. Und Gamay wird im Beton ausgebaut und der Pinot Noir in Eichenfässern.
Doch schön.
Also die 30%.
Schön was Bitteres. Mhm. Also. Mhm.
Und dann eben nicht, also Brut Zero, keine Dosage. Also ja. Der Zucker liegt bei 0,2 Gramm.
Oh, der ist wirklich sehr lecker. Ja. Mm. Der hat so im ersten Moment so eine fruchtige, frische, wie eine grüne Erdbeere. Weißt du, nicht richtig ja. Obst, nicht richtig Gemüse. Ja. Aber man hat schon so eine Ahnung, dass mal eher eine Erdbeere als ein Sellerie draus werden soll.
ja, ich verstehe, genau. Also es driftet nicht ins Gemüsige ab, sondern bleibt dann doch irgendwie in der Frucht.
Ja, ja. Und hinten raus dann aber so eine Herbheit. Mhm. Ich würde es gar nicht, naja, bitter, das ist gar nicht richtig bitter. Nee,
bitter ist es nicht.
Ist so eine Herbheit, wo es dann doch wieder ein Sellerie ist. Also ein Stangensellerie, diese Stangensellerie-Herbheit. Mhm. Erdbeersellerie. Wieder ein Geschäftsmodell.
Ja. Mhm. Schön cremig.
Mhm. Verliert schnell seine Perlage, finde ich.
Ja, finde ich nicht. Also ich finde, dass die sich so schön in diese Cremigkeit einbindet. So. Also ich finde, die bleibt da, aber die ist irgendwie subtil, aber weil die einfach auch gut drinsteckt. Die ist einfach sehr gut im Wein drin, sozusagen.
Hä? Aber es kribbelt gar nicht mehr. Ist nochmal frisch eingeschüttet?
Oh, ich finde schon.
Aber es ist auch ein schöner Schaum.
Ja,
genau. Also so, wenn er frisch im Glas ist.
Ja.
Mhm. Ein bisschen aufpassen.
Ja, und dann hat man tatsächlich eben dieses, diese Patisserie. Es ist nicht Brioche. Es ist, Brioche ist ja auch gerne mal. Also ich finde, es ist eher so in Richtung so Blätterteig, Das hat auch so ein bisschen was.
Ist wenig so Hefe. Wenig
so Hefe. Warme, genau. Ja. Ja, so eine warme Note mit im sozusagen im Teig. Das ist schon schön.
Wirklich toll. Mhm. Er schmeckt nicht billig. Gucken wir mal.
Nee, genau, der schmeckt nicht billig, aber der kostet 21 Euro die Flasche.
Ja, okay.
Und das ist wirklich super, finde ich.
Das ist wirklich gut, ja.
Weil der hat, also, der hat Druck, der hat Länge, ja. Der ist frisch, der hat eine gut eingebundene Perlage, das ist wirklich also, schön.
Also, ja, und man darf auch nicht vergessen, das ist was mir ja häufig passiert. Es ist mittlerweile 2025 und ein guter Schaumwein für 21 Euro ist nicht mehr so teuer wie noch vor 6, 8 Jahren.
Ist nicht mehr so gut zu finden, also nicht mehr so einfach
so,
zu finden.
Ja, also ja, genau. Vor 6, 8 Jahren war 21 Euro noch echt für Samstagabend und was weiß ich, mittwochsabends hast du dann irgendwie einen für 15 oder 14 getrunken. Und mittlerweile sind wir aber da, wo du mittwochsabends einen für 20 trinkst und das...
Ja, und also ich war gestern einkaufen, hier bei mir um die Ecke im Rewe sozusagen und da war dann eine Werbung draußen, also ein Sonderangebot, das war Pommery, der normale Pommery, jetzt für 54 Euro die Flasche. Und da kriege ich echt aus den Latschen, ne? Also das ist echt Wahnsinn.
Habe ich, glaube ich, noch nie getrunken. Ist es das wert?
Ich finde, dass es unfassbar teuer geworden ist, ja. Ich meine, wir reden da über Markenchampagner, der wirklich in großen Mengen erzeugt wird, ja. Das ist ja, wenn du so willst, ist es schon auch ein industrielles Produkt. Ja, das mag zwar auch immer noch ein hochwertiges Produkt sein.
Ja.
Also es war jetzt nicht der einfachste. Der heißt, glaube ich, Brut Royal. Das war irgendwie so ein bisschen drüber oder so. Also ich fand's schon krass. Und ich weiß nicht, Wöfflikow ist ja auch, Wöfflikow ist halt auch wirklich Massenware.
Ja.
Und das kostet ja auch mittlerweile 55 Euro die Flasche.
Gibt's eigentlich irgendwo noch diesen Verriss über Wöfflikow, den du mal geschrieben hast?
Über die drei verschiedenen Wöfs. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mir das dann irgendwann bei mir ins Blog gepackt habe.
Okay.
Könnte sein.
Ja. Das fand ich sehr schön. Danach, seit diesem Text von dir, gucke ich immer Leute mitleidig an, die Wöfflikow kaufen.
Ja, es ist schon schräg. Also diese ganze Champagnerwelt ist schon wirklich seltsam. Und sie hat, also ich habe mich intensiv damit beschäftigt und ich fand es auch super spannend. Und es gibt natürlich auch ganz tolle Weine. Aber insgesamt ist das Preisniveau halt schon ziemlich durch die Decke geschossen. So, ja. Und ich meine, Champagner, die ich früher mal gekauft habe, die so in den 30ern lagen, die liegen halt heute in den 70ern häufig, ne?
Aha.
Das ist schon ziemlich extrem. Ja. Und dafür finde ich dann tatsächlich ein 21 Euro Champagner, ja. Also Entschuldigung, 21 Euro Schaumwein dieser Qualität einfach wirklich klasse.
Nennen wir es einfach so, Champagner.
Ja. Ja, genau. Nennen wir es einfach Champagner. Nee, das dürfen wir ja nicht. Dann werden wir im Zweifelsfall ja auch verklagt.
Selbst wenn wir das jetzt hier Champagner nennen, würden wir verklagt werden können?
Nein. Regen sich höchstens Leute drüber auf.
Ja, sollen sie.
Genau.
Ja. Sehr schön. Wirklich. Echt eine Entdeckung.
So. Und bei Pommery übrigens, es war der Blanc de Blanc, ist es mir wieder eingefallen. Der hatte natürlich ein weißes Etikett. Und ich glaube, der kostet sonst mittlerweile über 60 Euro. Und dann waren es eben... ja. Und das ist kein schlechter Champagner, also das will ich ihm jetzt gar nicht vorwerfen. Aber es ist halt schon, es ist halt schon eine Hausnummer, finde ich.
Mhm.
Weil ich meine,
50 Euro für eine Flasche Wein, dafür muss dann aber auch wenn es 2025 ist, alles ist teurer geworden, dann muss das aber auch was sein, was mich wirklich lange drüber nachdenken lässt.
Ja, ich finde auch.
Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Pommery das nicht wirklich hinkriegt.
Mhm. Ja. Ja, also wir haben hier, wie gesagt, einen Blonde Noir, Gamay und Pinot Noir. Und diese ganze dieses ganze Saint-Poisson ist halt wirklich geprägt so von Granit und verwittertem Granit, und dann gibt's noch so ein bisschen Gneis dazu und Oberboden sandig, schluffig. Das Weingut hat den Vorteil, also die das jetzt dann übernommen haben, die hatten den Vorteil, dass tatsächlich schon jemand 2006 angefangen hatte, diese Weinberge, die sie jetzt bewirtschaften, biologisch zu bewirtschaften und umzustellen eben auf Biozertifikation, sodass die eben Weinberge übernommen haben dann 2020, die halt schon 14 Jahre lang biologisch bewirtschaftet worden sind. Ja, das ist natürlich super. Und jetzt sind sie so mit den anderen zwei, drei Weingütern, die es da in der Ecke gibt, dabei, eben tatsächlich auch andere, also kleinere Parzellen nach und nach zu übernehmen, also die offen gelassen wurden, also die nicht mehr bewirtschaftet worden sind, oder die eben, oder tatsächlich auch ein bisschen neu zu pflanzen. Und dazu nutzen sie vor allen Dingen, für die Neubepflanzung nutzen sie vor allen Dingen den Tresaillet, und dazu kommen wir jetzt zu, das ist der Weißwein.
Okay.
Das sind alles jetzt alle drei Vins de France, also sozusagen Landweine, weil die Qualitätsweine, also die AOP-Weine aus Saint-Poisson, also erstens ist ein Schaumwein, taucht in dieser, also sozusagen in den Kriterien der Appellation nicht auf. Es gibt dafür sozusagen eine Gesetzgebung. Schaumwein war nicht vorgesehen. Weißwein, der Qualitätsweißwein, den es mit dem Weingut auch gibt, der ist aber eine Cuvée aus Tresaillet und Chardonnay. Mhm. Und der Qualitätsrotwein ist eine Cuvée aus Pinot Noir und Gamay. Das heißt, wenn du dich nicht dran hältst, und bei diesen Weinen ist es halt so der Fall, dann ist es halt einfach nur ein Vin de France.
Ja, aber macht ja nichts, ne?
Nee, macht überhaupt nichts. Also macht gar nichts. Also ich glaube, die Idee war, der Gründer dieser Appellation war damals, dass sie den Tresalier für nicht gut genug gehalten haben, dass man da einen Qualitätswein draus macht und deswegen den Chardonnay mit dazu genommen haben. Und ja, und bei den Roten halt Gamay und Pinot Noir sozusagen aus dem nahen Burgund kommen und zusammen den besseren Wein ergeben sollen.
Aber was sind denn die Kriterien dann für Qualitätswein? Muss bei der Verkostung eine bestimmte Punktzahl kriegen oder sowas?
Ja, ja.
Und dann tust du Chardonnay schon rein, weil alle finden den gut.
Ja, genau. Also in gewissem Maße ist das so.
Okay,
also
es
ist so. Und es ist manchmal, es ist wirklich total verrückt. Das hat ja auch sehr viel mit den Gegebenheiten vor Ort zu tun, welche Verkoster du da hast, wie gut die ausgebildet sind, was die für eine Idee von Wein haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich weiß es zum Beispiel aus Österreich. Da gibt's verschiedene Weingüter, von denen wir ja auch schon Weine hier hatten im Podcast, also zum Beispiel von Weniger oder von Klaus Preisinger, die einfach durch die Qualitätsweinprüfung jahrelang immer wieder durchgefallen sind,
ja,
weil sie zu trüb waren oder weil sie geschmacklich den Anforderungen der Prüfer nicht Genüge getan haben, obwohl das mit die besten Winzer der Region sind.
Ja.
Und das Gleiche ist jetzt auch tatsächlich letztes Jahr in Franken passiert, habe ich gehört. Da sind von den vier besten Weingütern in Franken sind Weine nicht anerkannt worden, weil sie nicht den Qualitätskriterien der Prüfer Genüge getan haben, obwohl das wirklich großartige Weine sind. Ja, und das ist schon ziemlich verrückt. Also
das wäre eine eigene Sammlung wert, ne? Einfach zu gucken, was wollten die nicht haben. Das kriegst du recht günstig, weil kostet ja noch Aufpreis, wenn es ein Siegel hat.
Ja. Also insofern. Und die haben halt, also hier ist es halt so, also jetzt gerade bei dem Weißen, dass der Tresalier eben mehr oder weniger verschwunden war von der Bildfläche und deswegen eben keinen so guten Leumund mehr hatte. Aber es ist eine super spannende Rebsorte. Deswegen habe ich sie eben auch wirklich als reinsortig jetzt hier im Podcast haben wollen, statt den jetzt mit Chardonnay zu vermischen, einfach um mal einen Eindruck davon zu bekommen, weil die Rebsorte, also Rebsorten haben ja immer Eltern.
Ja.
Und es gibt mir drei ganz wichtige Elternrebsorten, die für sehr viele Weine, vor allen Dingen auch in Frankreich verantwortlich sind, aber auch in Deutschland und im Prinzip in ganz Europa. Das ist die Pinot-Familie. Man weiß nicht, ob der Pinot Noir zuerst da war oder der Pinot Gris oder Pinot Blanc. Man geht eigentlich vom Pinot Noir aus. Also das ist die erste prägende Rebsorte. Die zweite ist der Sauvignon oder Traminer. Und die dritte ist der Gouet Blanc. Im Deutschen heißt der weißer Heunisch. Findet man heute kaum noch in den Weingärten, war aber über Jahrhunderte hinweg eine der wichtigsten Rebsorten in ganz Europa. Und der Pinot zusammen mit dem weißen Heunisch, also mit dem Gouet Blanc, ist verantwortlich für zig Rebsorten, also 30, 40 verschiedene Rebsorten. Wow. Chardonnay zum Beispiel gehört dazu, Muscadet gehört dazu, also Melon de Bourgogne gehört dazu, Aligoté gehört dazu, der Gamay gehört dazu und der Tressalier gehört dazu. Okay. Also der Tressalier hat sozusagen dieselben Elternrebsorten wie der Chardonnay, wie der Aligoté und wie der Gamay.
Aligoté ist ja auch wirklich die Entdeckung des Jahrzehnts für mich gewesen.
Ja, und Melon eben. Also das ist ja für mich eine der großen verkannten Rebsorten. Machen wir auch nochmal eine eigene Sendung zu. Dieser Tressalier, der heißt in Burgund heißt der Sancy. Mhm. Also dieselbe Rebsorte, nur anderer Name. Und in Burgund kommt es kaum noch vor. Aber der ist halt irgendwann sozusagen über den Allier rübergewandert, sozusagen in dieses Loire-Gebiet. Und deswegen hat man ihn dann eben Tressalier genannt. Und war da eben auf Tausenden von Hektar früher angebaut. Und dann war er irgendwann nur noch auf 30 Hektar, glaube ich, angebaut, vor 15 Jahren. Also er ist fast ausgestorben, bis sich halt zwei, drei Weingüter aus Saint-Poisson dann angefangen haben, sich um diese Rebsorte zu kümmern. Und jetzt wird sie eben tatsächlich sozusagen promoted von den Weingütern, die dort sind.
In der Nase, der erinnert mich an die einzige Duftkerze, die ich jemals ertragen habe. Und die habe ich nicht nur ertragen, sondern die hat wirklich ganz toll gerochen. Und die war von der Firma Skandinavisk und hieß Snö, also für Schnee.
Okay.
Und ich finde,
ja,
der hat so ein... Was ist denn das? Es gibt auch so Parfums, die in diese Richtung gehen. Das ist so ein Duft, den würde ich beschreiben, jetzt ohne wirklich einen Geruch zu beschreiben, als baumwollig, weich. Mensch. Also nicht cremig, sondern schon eher sowas, ja, wie ein frisch gewaschenes Laken oder so, weißt du?
Mhm. Ach, schön. Ja, finde ich das schöner. Ja.
Daran erinnert mich. Darum komme ich auf diese Duftkerze, weil die war ähnlich.
Ja. Ich finde, er hat ein bisschen was von Lanolin. Also, weißt du? Lanolin.
Ja.
Ja, sowas.
So, ja.
Ja, also Lanolin nennt man ja auch Wollwachs.
Wollfett.
Aber so ganz dezent halt, ne? Also
ja.
Chenin Blanc kann auch gerne mal sowas Wollwachsiges haben zum Beispiel. Aber da ist es dann kräftiger. Hier ist es ja wirklich, das ist ja ein ganz dezenter Wein auch in der Nase, ne?
Ja, da ist, ne?
Der hat so ein bisschen, ich finde, er hat so ein bisschen weißen Pfirsich.
Weißer Pfirsich.
Dabei.
Weißer Pfirsich könnte das sein, was ich als baumwollig bezeichne. Total schöne Nase. Könnte ich mich reinlegen, obwohl da nicht viel ist.
Genau, finde ich auch. Das ist ganz wirklich dezent, fein.
Jetzt hätte ich eine Fruchtfliege im Glas. Machst du einen Wein auf, kommen die Fruchtfliegen. Gesocks. Naja. Krieg ich den da raus? Krieg gar nicht da raus. Da, hab sie. So. Jetzt habe ich irgendwas habe ich angestoßen mit Duftkerzen. Leute, ich bin jetzt überhaupt kein Duftkerzenfreund, überhaupt gar nicht und null. Außer diese eine Duftkerze, die mittlerweile auch, glaube ich, gar nicht mehr verkauft wird. Zumindest habe ich danach mal gesucht vor ein paar Monaten oder so und habe sie nirgendwo mehr bekommen. Fand ich sehr schade. Also falls irgendwer von euch irgendwo vorbeikommt und Skandinavisk Snö Duftkerzen sieht, immer her dömit.
Ja, gerne schenken.
Verschenken.
Ja.
So, ich trinke das jetzt.
Ja, trink mal. Genau, also Tressalier. Ein Teil der Reben ist 26 Jahre alt, der andere 51. Also die haben halt wirklich es geschafft, noch an alte Weinberge zu kommen, an alte Parzellen, muss man eigentlich sagen. Also wenn du hinten auf die Flaschen guckst, das sind ja alles kleine Nummern. Ja. Also ich habe jetzt bei dem Büll, habe ich die Flasche 3000 352 von 3700 Flaschen. Der Le Roc hat 2200 Flaschen und der Trésalier immerhin 4700 Flaschen. Ne? Aber es sind 4260. Also es sind keine großen Auflagen dieser Weine. Es ist alles noch ein sehr kleines Projekt. Wobei, die machen ja auch noch ein paar andere Weine. Aber insgesamt. Und diese Weinberge, die liegen so, das ist ja, wie gesagt, das ist im Prinzip ist das noch so ein bisschen Auvergne. Auvergne ist ja, ist dann auch vergleichsweise hoch gelegen. Also die Weinberge liegen so 350, 360 Meter hoch. Mhm. Das hört sich erstmal gar nicht so viel an. Aber man hat ja sozusagen vom Nullpunkt, von 0 Meter Seehöhe, alle 100 Meter hast du halt einen Grad Temperaturverlust sozusagen nach oben hin. Das macht schon viel aus. Und wir haben ja in Deutschland haben wir nur ganz wenige Weinberge, die tatsächlich so hoch liegen. Also viele sind das nicht. Ja, und dann wurde der Wein spontan vergoren, klar, also irgendwie Ganztrauben gepresst, spontan vergoren. Und die Hälfte ist im Edelstahl gelandet und die andere Hälfte in Betoneiern. Und dann eben 9 Monate ausgebaut. Und komplett durchgegoren. Also der hat 0,8 Gramm Zucker, also quasi nix. Und dann ist das am Gaumen ja ein Wein auch für Leute, die die jetzt nicht mit einer Rieslingsäure klarkommen. Mhm. Ne? Also ja. Der hat eine eher reife Säure, eher eine runde Säure.
Sehr cremig im Gesicht.
Mitten im Gesicht.
Ja, bist du cremig im Gesicht?
Ja, so Lanolin im Gesicht. Ja.
Auch wieder diese Herbheit, ja, die nicht ganz bitter ist.
Es ist, ich finde, er ist am Gaumen noch ein bisschen floraler, als er in der Nase ist. Ne?
Ja.
Hat tatsächlich so, ja, was ist das?
Ich habe nicht genug Blumen gegessen, um das.
Nee, es schmeckt ja auch eher so, wie man dann Blumen riecht, sozusagen. Und mich erinnert das am Gaumen tatsächlich so ein bisschen wie so ein dezenter Viognier, was ja auch eine eher recht aromatische Rebsorte ist, die aber auch im Prinzip aromatisch eher über florale Noten läuft und dann eben auch so ein bisschen wiederum über Pfirsich, Aprikose.
Okay. Habe ich überhaupt nicht im Kopf den Geschmack davon.
Pfirsich habe ich hier auch wieder am Gaumen.
Was ich ganz spannend finde.
Und dann halt so ein bisschen dickeren Blütenduft sozusagen, finde ich. Aber eben am Gaumen, nicht in der Nase.
Aber was ich sehr, sehr spannend finde, ist, was der wenn du den so ein bisschen rumspülst im Mund, bevor du ihn schluckst oder ausspuckst, wie lange der und was der für ein. Der macht so einen ganz komischen Säuredruck auf der Schleimhaut oder auf den Schleimhäuten im Mund, aber ohne sauer zu sein. Also das ist, finde ich, total geil. Also er ist nicht bitter. Also, wenn wäre er bitter, dann würde ich verstehen, was der mit mir macht. Aber das ist echt ganz interessant. Weil so im ersten Moment, also wenn du ihn einfach so durchlaufen lässt, ist der relativ dünn.
Wirkt erstmal dünn? Okay. Hätte ich jetzt nicht gesagt, weil ich finde, also ich hätte eher gesagt, dass er sogar ein bisschen dicklich wirkt, dadurch, dass er eben nicht so den Säuredruck hat. Und der hat ja schon Volumen, also der hat schon Körper auch, ne?
Ja, mit dünnem meine ich auch
aromatisch dünner.
Ja, aromatisch dünner, der fließt halt so durch, also der bleibt nicht irgendwo hängen, weißt du, der hat keine Ecken, keine Kanten, so. Schwupp ist er weg, aber sobald du mal machst, passiert extrem viel im Mund, finde ich.
Ja.
Auch sehr schön. Kostet auch 21 Euro. Kostet alles 21 Euro da im Brüssel-Menü.
Konzept Riesling.
Nee, ich meine hier im Clos de Brie. Ja. Barbara.
Barbara.
Sehr lecker. Ja. Sehr, sehr lecker. Ja.
Schön eigenständig. Also es ist schon sehr eigenständig. Das Und das finde ich ja total faszinierend an dieser ganzen Rebsortengeschichte. Ja, also ich meine, du hast Chardonnay ist natürlich der bekannteste Ableger sozusagen von diesen Elternrebsorten.
Ja, ja.
Und auch der, der die größten Weine hervorbringen kann. Aligoté hat eine ganz andere Säurestruktur. Melon hat auch weniger Säure, fast gleich mit dem hier, aber einen anderen mineralischen Touch und ist von der Aromatik her auch ganz anders. Und dann gibt's noch eine Sorte, die heißt Romorantin, die findet man auch an der Loire.
Da hatten wir doch letztes Jahr
da
was
waren
von,
wir letztes
ne?
Jahr, ja, ne? Ja, da waren ja. wir, da haben wir die Domaine des Loire besucht. Die haben ja sich auf Romorantin spezialisiert. Der ist durchaus auch ein bisschen damit vergleichbar, weil der halt auch ein bisschen molliger ist und eben eine weichere Säure hat und auch so ein bisschen aromatischer ist, finde ich. Der kann sogar noch mehr davon haben. Mhm. Naja, und dann hast du halt noch Gamay, der auch irgendwie die diese Elternrebsorten hat, aber dann natürlich eben eine rote Sorte geworden ist, was irgendwie auch witzig ist. Also Trésalier und Gamay sind sozusagen die Geschwister. Und jetzt können wir mal den Gamay probieren, wenn ihr wollt, wenn du willst.
Der Gamay.
Le Roc. Genau. Das ist dann ein anderer Weinberg, der heißt auch tatsächlich so. Le Roc.
Es ist ja Rotwein.
Das ist dann Rotwein. Und das ist aber mit Gamay eigentlich eine Rebsorte, die dir tendenziell eher zu Pass kommt, weil der Gamay jetzt nicht berühmt ist für starken Gerbstoff. Das ist eigentlich eher ein Wein mit vergleichsweise rundem Gerbstoff, würde ich jetzt mal behaupten.
Okay, der ist jetzt aber richtig marmeladig in der Nase, also vor allen Dingen nach den anderen beiden, ne?
Ja, ja. Also Gamay ist schon was eben auch eher so eine tiefe, dunkle Frucht hat, normalerweise, ja, und wirklich auch eine Reife.
Ja,
also,
Brombeere. Wenn du
die Reife auch in der Nase merkst, so, ne?
Ach, herrlich. Ist jetzt eine schöne Abwechslung, weil es so Sommer, die anderen beiden waren weiß und nicht so, es ist so schön.
Ja, wobei, wenn ich hier rausgucke, ist wenig Sommer.
Ja, aber du wohnst ja auch in Hamburg, Christoph. Wenn ich hier rausgucke.
Ja, aber ihr habt doch ständig, ihr habt, bei euch fallen doch ständig die S-Bahnen aus, weil,
nein, die fallen weil aus, weil sie
Starkregen habt.
Nein, die fallen aus, weil sie von der Deutschen Bahn betrieben werden.
Ach so, ja gut.
Und wenn ich hier rausgucke, Christoph, dann ist hier auch kein Sommer.
Ah,
also ja, das aber das, trotzdem, es ist Sommer. Also ich bemühe mich, so selten Socken zu tragen wie nur möglich und das ist in meinem Universum ist das schon. Sommer.
Ja.
Chat sagt, ich habe ja bei Gamay auch immer ein bisschen was Dreckiges, Stalliges in der Nase und das stimmt, das habe ich auch.
Ja.
Der hat wieder, das ist wieder so diese staubige Ecke im trockenen Keller.
Ja. Und das ist jetzt hier nochmal, also Gamay ist auch nochmal so eine Faszination für sich, finde ich, weil es gibt.
Fängt er auch gerade mit an.
Ja, vier oder fünf verschiedene Gamay-Typen, die heute noch angebaut werden. Wahrscheinlich gab es früher noch mehr. Der übliche heißt Gamay Noir à Jus Blanc, also dunkler oder schwarzer Gamay mit weißem Saft, weil er eben, wie die meisten roten Rebsorten, ja ein weißes Fruchtfleisch hat und die Farbe nur über die Haut bekommt, ne? Deswegen Gamay Noir à Jus Blanc. Dann gibt es Gamay de Bouze und Bouze ist sozusagen ein Synonym dafür, also für Färbertrauben. Also sogenannte Färbertrauben, die also sehr viel
Schmecken
Farbe produzieren.
Schmecken aber sind echt bunt.
Sind echt bunt, genau. Und der Gamay de Bouze ist tatsächlich, der hat tatsächlich rotes Fruchtfleisch, was wirklich selten vorkommt. Gibt nicht so viele Rebsorten, die das haben, aber der Gamay de Bouze hat halt wirklich ein rotes Fruchtfleisch.
Was kommt denn dann da für ein Wein raus? Also wenn man daraus ein Blanc de Noir machen würde.
Ja, das ist jetzt nun wirklich sehr, sehr schwer, weil das geht ja eigentlich nicht. Also das geht ja nicht, weil ein Blanc de Noir geht nur, wenn du weißes Fruchtfleisch hast. Also wenn du rotes Fruchtfleisch hast, hast du definitiv immer einen roten Saft.
Aber der ist ja nicht so rot, wie er wäre, wenn du aus einer roten Traube einen Rotwein machst, in dem du die Maischestandzeit relativ hoch ist. Wenn du ihn sofort abpresst, Was kommt dann
daraus?
Halt,
dann hast du nur das Rote aus dem Fruchtfleisch.
Ja.
Aber das ist dann immer noch ordentlich rot. Also es ist nicht Rosé dann.
Aber
das
es ist kein Rotwein.
Na, ist schon.
Aber also schmeckt der dann auch wie ein Rotwein? Oder habe ich dann einen roten Wein, der wie ein weißer kommt?
Ja, dann hast du wahrscheinlich eher einen Rotwein. Also dann hast du einen Rotwein, der eher nach Weißwein schmeckt. Wahrscheinlich.
Das finde ich mal Maße, spannend.
Ja. Tatsächlich, ja. Ja, das wäre mal spannend. Tatsächlich, ja. Müsste man mal gucken, ob es sowas überhaupt gibt, vielleicht. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Also, ich glaube, ich habe einen Gamay de Boost tatsächlich im Keller liegen. Also es ist schon sehr, sehr selten, dass man daraus tatsächlich auch einen eigenständigen Wein macht. Also ich kenne Cuvées mit verschiedenen Gamay-Varianten. Und ansonsten sind diese Boost-Geschichten halt gerne verwendet worden, tatsächlich um blassere Weine dunkler zu machen. Mhm. Ne? Also tatsächlich auch dann ins Burgund verkauft worden, damit die Pinots irgendwie mehr Farbe bekommen oder so. Ne? Das hat man ja mit vielen Geschichten gemacht. Also noch in den 50er Jahren oder so, ist ja total viel Wein aus Algerien gekauft worden, um eben
Aus Tankschiffen auf Flaschen in Frankreich abgefüllt zu werden. Ja,
ja, genau.
Mhm. Ich muss das jetzt mal probieren hier.
Ja, ja, und dann gibt es noch, und das wollte ich noch sagen, es gibt als dritte Variante. Ah, okay. Alles du verschluckst gut. Dich und dann gibt es als dritte Variante den sogenannten Gamay de Saint-Romain. Der ist jetzt nicht üblich für Beaujolais, aber der ist üblich für diese ganzen Loire-Vulkanique-Geschichten. Der hat tatsächlich so ein bisschen mehr Wumms, ist ein bisschen dunkler, ein bisschen würziger und erinnert schon so ein bisschen an sozusagen die Appellationen, die dann danach kommen. Das wäre dann sozusagen an der Rhone. Also so ein bisschen ein bisschen wie so eine Mischung aus Gamay und Syrah, finde ich.
Der schmeckt mir nicht. Das ist nicht meins. Der ist mir zu. Der ist mir zu krass.
Okay.
Also Ja, ich muss das ein bisschen präzisieren, ne?
Also es gibt hier irgendwie Klopfgeräusche, die daher rühren, dass ich aus dem Chat geflogen bin.
Und darum
und bei dem Versuch, wieder in den Chat reinzukommen, macht Libera Klopfgeräusche.
Ja, dann musst du mal deine Systemgeräusche. Weil das ist ja. Also da wird man ja verrückt von.
Ja, das ist störend, ich weiß.
Der hat mir eine.
Ja, sorry.
Der ist mir. Was stört mich denn da dran? Ist das die Säure? Irgendwas stört mich. Gut, es ist Rotwein. Aber
ja, das Rotwein, aber es ist nicht jetzt nicht. Also ich meine, der hat ja jetzt wirklich nicht viel Gerbstoff, ne? So. Also nicht so, ist ja nicht pelzig.
Nee, die Gerbstoff macht mir nichts gerade. Mhm. Sondern das ist eher. Der hat. Was assoziiere ich denn da? Warte mal. Gemüsesaft.
Okay. Also in Richtung Rote Beete oder sowas, oder?
Nee,
Rote Beete ist ja viel erdiger. Irgendwie
sowas auch so genau. Ich kann das nicht genau beschreiben, aber das ist so wie so ein Gemüse. Also als wissen ein ausgepresstes Gemüse, das ich nicht mag. Aber
okay.
Es ist
okay.
Irgendwie Fenchel? Nee. Eigentlich gibt es doch gar kein Gemüse, das ich nicht mag, außer Rotkohl. Aber mit Rotkohl hat das jetzt nur überhaupt gar nichts zu tun, außer der Farbe vielleicht. Aber
ja, du magst keinen Rotkohl? Nee,
Rotkohl, also jetzt nicht so, dass ich das irgendwie fies fände oder sowas, aber wenn du mir Essen hinstellst, verzichte ich gerne auf den Rotkohl.
Okay.
Ist jetzt irgendwie nicht so meins.
Ja.
Wobei ich neulich irgendwo mal Rotkohl bekommen habe, der unglaublich gut geschmeckt hat. Es kann auch sein, dass ich einfach irgendwie immer nur schlechten Rotkohl, schlecht zubereiteten Rotkohl bekommen habe. Und
ja,
ja. Der Chat sagt, der Brokkoli Rotkohl unter auch. Den Rotweinen.
Das ist jetzt aber auch irgendwie schön. Ein bisschen gemein.
Nee, aber der ist irgendwas stört mich da.
Okay.
Nee, der macht auch so ein, ich habe irgendwie so den, so ein adstringierendes Gefühl im Mund dabei. Und zwar nicht da, wo ich normalerweise Probleme mit Gerbstoffen habe, sondern weiter hinten drin.
Ja, okay.
Okay, Chat. Jesus schreibt in den Chat, grüner Paprikasaft mit Brombeere.
Paprikasaft?
Bingo, grüne Paprika.
Und nee,
total unangenehm. Und das ist die.
Aber Paprika hat ja Pyrazin, das hier hat überhaupt null Pyrazin.
Es ist mir doch egal, ob da Pyrazin drin ist oder nicht, schmeckt wie grüne Paprika, basta.
Nee, gar nicht. Nee, also wirklich gar nicht. Also dann lieber Brokkoli.
Nein. Brokkoli verachte ich nur aus popkulturellen Gründen. Den finde ich gar nicht so schlimm.
Na, kommt immer darauf an, was man damit macht. Meistens finde ich Brokkoli schon schlimm.
So ganz,
also viel schlimmer so. Zum Beispiel als Blumenkohl. Blumenkohl finde ich ja super, aber Brokkoli.
Blumenkohl ist natürlich
gut. Nee, Brokkoli. Also wirklich nur sehr selten. Gibt so ein paar ganz gute Rezepte von Otto Lengi mit Brokkoli, finde ich.
Ja, ich finde aber auch so einen blanchierten Brokkoli im Rahmensüppchen und so, mag ich ganz gerne.
Ja, also der Rest der Familie hier, der mag das auch gerne, aber ich bin da kein Fan von.
Dafür schmeckt also mir finde, vielleicht dieser
finde
Wein. Jetzt
den Gamay finde ich auch, ich finde ihn für sich genommen relativ einfach, muss ich sagen. Mhm. Ist jetzt kein komplexer Wein. Ich finde ihn saftig. Ich finde ihn leicht würzig. Mir fehlt tatsächlich so ein bisschen der Gerbstoff dabei. Ja. Aber ich finde ihn eigentlich, eigentlich hat er einen ziemlich guten Trinkfluss, was auch durch die Säure kommt, die ja fast ein bisschen offensichtlicher ist oder ein bisschen mehr Zug hat als beim Trésalier. Mhm. Und ich glaube, es ist ein ziemlich guter Essensbegleiter, ehrlich gesagt.
Ja, ja, der Chat sagt auch, also, ginge gut zu Schinken oder was? Speck? Schinken, was Fleischiges.
Ja, auf jeden Fall, genau. Also ich glaube auch, also wenn du ein bisschen so, also sagen wir mal, grob gesagt, Charcuterie hast mit Fett, dann ist das richtig gut. Also ich glaube, dass Essen so ein bisschen das ausgleicht, was der Wein für sich genommen nicht hat. Und das ist so ein bisschen, also das, was mir bei dem Gerbstoff ein bisschen fehlt, ist tatsächlich fehlt mir auch so ein bisschen was Fleischiges und ich glaube, das könnte man durch das Essen da mit reinbringen. Mhm. Also ich kann ja jetzt hier keine Wurst auspacken, aber ich schätze, das geht schon ganz gut.
Es ist ein Hinweis darauf, dass du in der Lage wärst, Wurst auszupacken, weil du welche da hast. Ich habe noch Salsiccia da.
Ja.
Und ich habe
Michael, also ich hatte das vorhin irgendwann gelesen, der sagte, der Gamay hätte gestern schon so ein bisschen bei ihm gelitten. Also ich gehe mal davon aus, ich bin ja nicht mehr, genau. Ich gehe mal davon aus, dass er, weil er ihm einfach geschmeckt hat. Und ich weiß nicht, in welcher Situation er ihn getrunken hat, aber ich denke, zum Essen funktioniert es echt ganz gut.
Ja. Da bin ich dann raus. Ich habe auch noch eine Dose Weißwurst, habe ich auch noch, aber das ist, ich habe sogar ein Set mit zwei Dosen Weißwurst und einem Glas Senf, habe ich beim Metzger in Neumarkt in der Oberpfalz gekauft. Ja.
Warst du irgendwo essen?
Na, mit dir? Also wir beide waren ja im Eierhäuschen in Berlin, das ja mittlerweile nicht mehr Eierhäuschen heißt. Also doch, es heißt Eierhäuschen, weil es der historische Name ist. Das steht unten an der Spree, neben dem Spreepark, also diesem ehemaligen DDR-Vergnügungspark. Es stand ewig und drei Tage leer und war halb verfallen, ist saniert worden. Und da ist jetzt unter anderem ein Restaurant drin. Und das heißt, wie hieß das denn? Ei12437 Berlin. Weil 12437 ist die Postleitzahl vom Eierhäuschen. Und da waren wir ja essen. Bisschen
schwer zu merken, finde ich.
Ja, aber wenn du Eierhäuschen sagst, versteht hier jeder, was du meinst.
Ja. Das, und es ist wirklich kein Häuschen. Ich meine, das Ding ist einfach mal
Das ist
so ein 150 Jahre alter Backsteinbau, der irgendwie.
Das ist so amtliche Fabrikantenvilla, würde ich mal so sagen. Ja.
Fast übersaniert ist, so schick haben die das gemacht. Mhm. Ja.
Und das fand ich aber echt ganz gut. Also ich meine, das war jetzt, die haben jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ob das Fine Dining schon ist, ob das dazu zählt, wahrscheinlich eher nicht. Und wir waren ja auch mittags da. Und was hatte ich denn? Ich hatte eine Käsekreiner mit einem gegrillten Spitzkohl und Kartoffeln.
Und Käsekreiner ist kein Fine Dining.
Naja, aber das war schon mal die geilste eitrige, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Also es war wirklich, und ich esse viel Käsekreiner. Wenn ich kann, esse ich Käsekreiner. Das war schon echt beeindruckend lecker da.
Ja.
Also. Na, und danach waren wir dann, das Wochenende danach waren wir dann nochmal im Navi New Indian, was jetzt irgendwie mein neues Go-To-Restaurant ist. Da habe ich dann festgestellt, dass es das Menü, was sie im Angebot haben, sie haben ein Menü im Angebot, Dreigang-Menü, vegetarisch für 20 Euro, mit Fleisch für 23 Euro, was grotesk billig ist. Das gibt's immer nur tagsüber, also bis 19 Uhr.
Ja.
Und ja, dann, und darum, und wir saßen da wieder zu viert und haben dann auch, hier sag schnell, wieder sämtliche kleinen Speisen genommen, weil wir nicht wussten, was wir machen sollten. Und das Gute war, dass die Karte geändert hatten eine Woche vorher. So dass ich, glaube ich, bis auf eins oder zwei alles komplett neu hatte und ich war schon wieder total hingerissen davon.
Cool.
Also, das scheint nicht nur ein Ausreißer gewesen zu sein, dass das Essen da so schön war.
Ja,
sonst habe ich kulinarisch überhaupt nichts zu bieten.
Mhm. Nö, ich war jetzt auch nicht. Also, wir gehen morgen irgendwie, habe ich meine Familie eingeladen in die kleine Brunnenstraße.
Oh ja, das ist bei dir am Büro auf der Ecke, ne?
Genau, zum sozusagen zum Abschluss des Schuljahrs, meine Tochter.
Weil die, ja, 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 ja.
Weil meine Tochter ja auch Feinschmecker ist, Leckerschmecker und genau. Also das hat sie sich auch verdient, weil die echt ein gutes Schuljahr hingelegt hat. Aber das ist erst morgen und seit der letzten Folge war ich auch nicht unterwegs.
Ja. Bis zur nächsten Folge werde ich in der Bretagne gewesen sein und mal gucken, ob ich das da irgendwie hinkriege, schön zu essen. Wir haben die Jugendlichen dabei, die sind ja nicht so für alles zu haben.
Mhm.
Unterwegs machen wir einen Stopover in Köln. Und da werden wir bei Hieb essen gehen, der früher das Café 1980 erfunden hat, danach den Laden Bepp Nummer 2 gemacht und der hat sein Konzept geändert.
Ja,
ist war jetzt
schon da.
Immer noch ein vietnamesisches Restaurant, aber macht jetzt so Sharing Plates halt, ne? So kleine Sachen, von denen du dir viele auf den Tisch stellst und rumreichst. Du warst schon da.
Ich war mit Thorsten Goffin da und Sebastian Borthäuser.
Und?
Wir haben hervorragend gegessen und das kann man auch in der nächsten Ausgabe des Feinschmeckers nachlesen, wo ich eine Restaurantkritik schreiben durfte über den Hieb. Weil er es einfach verdient hat und weil er, weil ich der Meinung bin, dass man solche Konzepte einfach unterstützen muss, weil es ist wirklich, ich meine, wenn man da jetzt mal auf die Karte guckt, man kriegt für kleines Geld mitten in Köln wirklich so tolle Sachen und man kann da den ganzen Abend sitzen und wirklich tolle Sachen essen und die Weinauswahl ist klein, aber es gibt einfach ein paar ganz coole Sachen. Also von den, ich sag mal, 16 Flaschen, die es da gibt, findet man auf jeden Fall was. Und das ist einfach gut. Und ich wünsche ihm einfach, dass das funktioniert. Weil
absolut.
Ist ein guter Laden.
Also es war auch vorher schon ein guter Laden, aber der hat halt nicht so funktioniert, weil es dann doch Richtung Fine Dining ging. Und das ist vielleicht...
Ja, es ist überfordert die Leute anscheinend, weil sie irgendwie die Küche nicht mit Fine Dining in gepasst bekommen. Also ich meine, das war ja so ein bisschen dann mit französischer Küche kombiniert und ich weiß auch nicht. Also es manche Sachen scheinen irgendwie zu kompliziert zu sein. Aber das, sollte eigentlich funktionieren, weil es ist wirklich gut.
Ich würde es ihm auch wünschen. Ja.
Und wenn man sich in seine Hände begibt und sagt, mach mal einfach.
Genau.
Das kann man machen. Also Tisch mal einfach auf und man wird halt, also man muss keine Angst haben, weil man wird dort nicht arm.
Ja.
So, und das ist halt cool irgendwie. Das finde ich echt super. Ja. Genau. Also wir haben, wir sind auf Möhnen, also Dänemark.
Oh, schön.
Kleine Möhneninsel und wir waren ja vor 3 Jahren, 4 Jahren waren wir dort und hatten so ein wirklich ganz tolles Restaurant entdeckt in einem also direkt an diesen Möns-Klint, an diesen Klinten.
Hat er den nicht irgendwie zugemacht oder
ja, so? Ja, der hat nach einem halben Jahr zugehabt, weil die sich irgendwie übernommen haben. Die haben da ja so ein Holz-Bio-Hotel hingebaut.
Ja, genau, ich
erinnere mich. Die hatten ihren eigenen Garten. Also das war so einer der großen Landwirte von dort, ne? Mhm. Die auch schon ewig Bio machen. Die hatten irgendwie ihre Rinder hinterm Hotel im Wald bis zu diesen Klippen da. Das war alles super, ja. Wir waren glücklich, wir waren zweimal da, total glücklich, und als wir das nächste Mal dahin wollten, war das Ding schon zu. Jetzt gibt's irgendwie ein Pop-up zumindest. Also die machen da wieder irgendwas. Das müssen wir mal ausprobieren. Da freue ich mich zumindest drauf, weil der Ort halt auch total schön ist irgendwie.
Möhn hätte ich auch.
Da müssen wir mal
so Bock drauf. Also
ne, beim Hafenhöker vorbei.
Aber da gibt's keine Burger mehr. Ich habe schon geguckt, weil ich habe irgendwie.
Nee, wir waren ja schon im Jahr nach dir. Gab's schon keine Burger mehr. Da haben die dann aber andere Sachen gemacht. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt tatsächlich nicht, ob die noch da sind.
Die sind noch da, weil ich irgendwie so eine Sehnsucht nach Möhn entwickelt hatte. Ich weiß gar nicht warum. Es ist ein paar Wochen her, saß ich und dachte, ach Mann, da war es so toll. Ach, da würde ich gerne, ich guck mal. Und habe so ein bisschen geguckt und rumgescrollt und beim Haunehöker geguckt. Und den gibt's noch, aber die bieten Sandwiches an.
Ach so, ja, okay. Aber wir werden mal vorbeischauen.
Ja, super.
Also ich finde ja, dass, also ich habe ja tatsächlich immer noch irgendwie, also ich kriege das ja auch nicht aus meinem Kopf raus, ich werde das nicht mehr machen in meinem Leben, aber wenn ich was machen wollen würde, dann ist so ein bisschen sowas wie diesen Harbor oder Hafenhöker mit ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Wein im Hintergrund. Ne? Aber so im Prinzip finde ich so ein Konzept ja eigentlich schon total gut.
Ja. Ja, das ist das, was in den 80er Jahren haben alle Weinstuben aufgemacht, und heute will man halt so ein bisschen so ein, ja, irgendwie eine Snackbude, eine hochwertige Snackbude mit ein paar guten Weinen.
Ja. Was das sind ja auch die Konzepte, verstehe, die irgendwie immer wieder auch ganz gut funktionieren eigentlich.
Was ich ja nicht verstehe ist, es gibt praktisch keinen Späti, zumindest habe ich noch keinen gesehen. In Köln nennt man es Bütchen, was das schönere Wort ist, aber ich lebe halt in Berlin. Ich habe hier noch keinen Späti gesehen,
Trinkhalle,
der ein gutes Weinregal gehabt hätte. Die haben immer nur diese strunzbilligen, weißt du, so. Also immer nur schlechte Weine in diesen Spätis. Und ich denke mir, irgendwie muss es doch eigentlich einen Lieferanten geben, der in der Lage ist und willens ist, so ein Sortiment für so Spätis aufzubauen, die auch nur zwischen, weiß ich nicht, 8 und 15 Euro kosten oder sowas. Und trotzdem schöne Weine sind. Sowas habe ich noch nie gesehen. Vielleicht ist das mal ein Geschäftsmodell auch, sowas anzubieten. Ja. Also den Spätis sowas anzubieten. Andererseits kommen da im Wesentlichen die Wirkungstrinker hin, und denen ist halt auch vollkommen egal, ob sie einen Rebenschoppen für 1,59 kriegen oder einen schönen Riesling für 12.
Ja.
Naja.
Hat mir gesagt, wie der Laden vom Hieb heißt. Der heißt nämlich It.
It, vermutlich soll das Eat bedeuten, ne? Habe ich schon mal so gedacht.
Nee, das heißt eigentlich, also It heißt Klein-Klein.
Ah, okay. Ja. Okay, ich dachte, das wäre so ein Wortspiel, so wie so Friseur.
Nee, tatsächlich ist es,
okay. Ja, ich bin sehr gespannt.
Ich bin wirklich sehr gespannt.
Ja. So, wir gehen jetzt nach Hause, es reicht. Die nächste Sendung gibt es am 20. August 2025. Das heißt, wir machen noch nicht mal eine anständige Sommerpause, sondern fahren kurz in Urlaub, kommen wieder und fangen dann sofort wieder das Trinken an.
Es ist immer noch vor unserem Treffen in Köln.
Stimmt. Ja. Es ist immer noch vor Odonien, ja.
Es ist immer noch vor Odonien.
Odonien am 1.
Und wir werden trinken drei Weine. Die meisten wahrscheinlich, die jetzt zuhören, haben sie eh schon mitbestellt. Drei Weine vom Weingut Heiligenblut in Rheinhessen, was wirklich ein abgefahrener Name ist. Deutscher Wein. Das werde ich dann in der Sendung ja nochmal auflösen, warum das Weingut so heißt. Und das wird, glaube ich, auch ganz nett.
Ich bin gespannt. Das ist dann Riesling, ne? Oder?
Ja, das ist Riesling, Silvaner. Also es ist vor allen Dingen auch ein Silvaner-Weingut, Riesling-Weingut. Ja.
Und was Rotes?
Nee, ich
glaube nicht. Yay! Na denn, Christoph, ich danke dir.
Holger, ich danke dir.
Wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Wir danken natürlich insbesondere der Live-Hörerschaft, dass ihr uns ertragen habt. Und vielen Dank, Lieber Chat fürs Mitspielen und wie immer danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel, ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die neben mir draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.